Der Gottesdienst wird gesponsert heute von H&M. Wer weiß, was das heißt? Nein, Herr und Meister. Als ob wir hier Werbung machen für irgendeine Modekette. Also wirklich. Ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Ihr habt richtig gehört, ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Und wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann lade ich euch ein, 1. Samuel 24 aufzuschlagen. Ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Während ihr aufschlagt, ordnen wir den Text so ein bisschen in seinen Zusammenhang ein. Saul ist immer noch König in Israel, das heißt, wir sind im Jahre 1000 vor Jesus Christus, 3000 Jahre vor unserer Zeit. David ist schon gewählter oder gesalbter, wurde ja damals nicht gewählt, sondern oder ich meine, von Gott gewählt, gesalbter neuer König Israels, aber er muss warten, bis Saul eben dann abgedankt hat. David durfte schon mal so ein bisschen Palastluft schnuppern, dadurch, dass er sehr musikalisch war und Saul immer wieder auch gepiesackt wurde von einem bösen Geist des Herrn. Und er hat gemerkt, Musik ist da sehr, sehr beruhigend. Das ist auch heute noch so. Je nachdem, welche Musik man hört, kann das sehr beruhigend auf einen wirken. Wir haben dann auch schon mal darüber gesprochen, dass David dann auch sehr erfolgreich war im Schlagen von Schlachten, also in seinen Kriegen. Er hat den Riesen Goliath besiegt. Er war ein siegreicher Heerführer, das lesen wir in 1. Samuel 18. Und er ist dann sogar schon Schwiegersohn von König Saul geworden, dadurch, dass er seine Tochter Michael geheiratet hat. Also man könnte sagen, die Karriere Davids Stück für Stück, immer weiter, Schritt für Schritt, geht immer weiter bergauf. Er ist im Palast des Königs, schnuppert da schon mal ein bisschen Palastluft. Er wird immer siegreicher in seinen Schlachten. Die Frauen haben gesungen, wie das damals so üblich war. Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Also er ist in aller Munde und er ist jetzt sogar Schwiegersohn des Königs. Das mag der Saul nicht so ganz. Saul, und das ist eben die Not des Vergleichens, vergleicht sich natürlich mit David. Und er hört, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Und er weiß auch, dass David der neu gesalbte König ist und das macht ihn fertig. Und deswegen will er David umbringen und die Gelehrten gehen davon aus, dass David dann wohl gut 10 Jahre auf der Flucht war. Wie war das wohl für David? Zuerst steigt er die Karriereleiter bergauf, Schritt für Schritt, ist schon im Palast. Und jetzt kommt die erste große, wirklich die erste große Krise in seinem Leben. Mein erster Punkt ist, Krisen gehören zu Gottes Plan. Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Wenn wir die Bibel lesen, und das ist ja Gott sei Dank in Gottes Wort so, die Bibel beschönigt nichts. Die beschreibt uns das Leben von Männern und Frauen, die ja sehr wohl wirklich siegreich auch gelebt haben, aber sie beschreibt eben auch die Krisen. Nicht nur bei David, auch bei Mose. Wenn wir uns in den Mose hineinversetzen, der war ja 40 Jahre lang am Palast des Königs und dann der Abstieg 40 Jahre lang in der Wüste und er hat nur noch Schafe gehütet und er ist da irgendwo umhergeirrt und es war nichts mehr los und das war eine Krise für sein Leben. Wir sehen das bei einem Propheten Elia, der zuvor wirklich für Gott gekämpft und geeifert hat und der gedacht hat, Mensch, ich bin hier der Einzige, ich habe alles für Gott gegeben, er hat die Baalspriester besiegt, insgesamt 850 und dann kommt die Morddrohung und er schmeißt alles hin. Und er sagt, Gott, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr zu leben, bitte beruft doch jemanden anderen, ich habe jetzt hier, ich höre auf. Wir sehen das bei einem Hiob, der ja sehr, sehr reich war und dann von einem Tag auf den anderen, ihm alles genommen wurde und er dann wirklich auch ja, mit Gott gerungen hat. Wir sehen das bei Abraham, der mit 75 Jahren neu berufen worden ist. Und wie lange hat er gewartet, bis der verheißene Sohn gekommen ist? 25 Jahre. Und wir sehen, wie er von einer Krise in die nächste schlittert. Natürlich immer wieder auch mit Gott kämpft, aber Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Und heute ist das ganz genauso. Keiner kann sagen, als Christ gehe ich durch keine Krise. Es kriselt hin und wieder in unseren Ehen. Es kriselt hin und wieder in unseren Familien mit unseren Kindern. Es kriselt auch in unseren Jobs mit dem Chef oder mit Arbeitskollegen. Es kriselt auch in der Gemeinde. Nur darüber reden wir nicht gerne. Wir tun immer so, als ob alles in Ordnung ist, und als guter Christ mit großem Gottvertrauen versteckt man die Krisen gerne, weil man ja gerne so tut, als ob alles in Ordnung sei. Aber wir wissen, dass gerade eben auch die Krisen, und das sehen wir auch am Leben Davids, gerade in den Krisen formt Gott uns. Gerade in den Krisen arbeitet Gott ganz intensiv an uns. Dort möchte er unser Vertrauen zu ihm stärken. Deswegen wissen wir aus Römer 8, Vers 28, dass seine Wege gut für uns sind, gerade eben auch die Krisen. Und Gott schickt uns in Krisen auch bewusst hinein, dass die Beziehung zu ihm intensiver wird. Wir haben über Psalm 23 gesprochen, wie die Beziehung dann Vers 4 ist es, wenn es durchs dunkle Tal geht, die Beziehung zu Gott intensiver wird, dass wir mit Gott ringen und dass wir trotzdem erkennen, Gott, du bist da. Und David ist in dieser Krise. Und mit diesem Hintergedanken steigen wir jetzt in den Text ein, 1. Samuel 24, die ersten 5 Verse. Und David zog von dort hinauf, also er kommt von Maon, er treibt sich dort in der Wüste Juda herum und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. En-Gedi liegt westlich, ganz im westlich des Toten Meeres, an der Küste des Toten Meeres. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi, und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Filmreife Szene. Saul mit 3000 Männern, also wie im Western hinterher, mit David und seinen Jungs, es waren an der Zahl 600, 3000 gegen 600. Diese 600 Männer, die sind in einer Höhle. Saul kommt dort vorbei und sagt, Männer, haltet mal alle an, anhalten Trupp, ich muss meine Notdurft hier verrichten. Füße bedecken bedeutet nicht, dass er sich ausgeruht hat, sondern dass er auf Toilette musste. Die Bibel möchte das etwas schöner ausdrücken, deswegen sagt ihr, salopp würden wir sagen, Saul musste kacken. Und er sagt, Männer, haltet an, ich muss hier in die Höhle meine Notdurft verrichten. Und jetzt sitzt Saul da. Und hinten drin David und seine Männer, ganz ruhig. Keinen Laut von sich gebend. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Was für eine Szene. Was würden wir machen? Da ist der Typ, der mich verfolgt, der mir immer an den Kragen möchte. Und jetzt sitzt er da und verrichtet seine Notdurft. Die Männer haben das sofort erblickt. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, Vers 5, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Die Männer haben natürlich sofort, das sind Kriegsleute, durch und durch. Pragmatiker. Nicht lange nachdenken, David, hör mal zu, da ist er. Hau ihm den Kopf ab. Was waren das für Männer, mit denen David unterwegs war? Wie waren die drauf? Wir blättern einmal zurück. In meiner Bibel muss man noch einmal umblättern. In Kapitel 22, Vers 2. Da lesen wir, wie diese Männer drauf waren. Und es versammelten sich zu ihm, zu David, allerlei Männer, die in Not und Schulden waren. Und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Das waren so Vagabunden. Die Schulden hatten, da wollte keiner mehr für die einstehen. Die haben gesagt, ach komm, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Und diese Männer waren verbittert. Was waren das für Ratgeber, wenn sie verbittert sind? Gute Ratgeber, auf die man hören sollte? Oder was spricht da aus ihnen heraus? Ist es nicht eher die Verbitterung? Wohl dem, Psalm 1, Vers 1, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Diese Männer waren zum Großteil, inzwischen waren es 600, waren zum Großteil verbittert. Wie entsteht Verbitterung? Verbitterung entsteht oft aus dem Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Aus der Not des Vergleichens. Ich bin zu kurz gekommen. Da ist keiner mehr, der für mich einstehen möchte, trotz meiner Schulden. Und sie fühlen sich zu kurz gekommen, dass sie zu kurz gekommen sind. Da ist keiner mehr, der mir hilft. Ich bin zu kurz gekommen. Und meine Lieben, wir leben heute in einer Zeit des Vergleichens. Junge Leute, 40 und darunter, sind unterwegs bei Facebook, bei Instagram, Insta nennen wir das. Und dort vergleicht man dauernd, Tag für Tag, mehrmals, mehrere Stunden. Man sieht, boah, meine Freundin hat das neue Gucci-Kleid, das kann ich mir aber nicht leisten. Und man fühlt, ich bin zu kurz gekommen. Man sieht auf Facebook, meine Kumpel sind schon wieder auf Mallorca, das dritte Mal. Und ich merke, ich kann mir das nicht leisten. Und ich fühle mich zu kurz gekommen, dass ich zu kurz gekommen bin. Du sitzt vielleicht in der Schule oder in deinem Beruf und da ist der Arbeitskollege, der arbeitet genauso viel wie du. Und du hast eine gute Idee eingebracht, aber der Arbeitskollege geht hin, verkauft das dem Chef als seine Idee und du merkst, hey, das war meine Idee. Ich bin zu kurz gekommen. Vielleicht in der Nachbarschaft, dass du guckst und schaust, Mensch, mein Nachbar hat immer den schöneren Rasen, er hat den besseren Rasen, er hat das schönere Auto und du merkst und du fühlst dich, dass du zu kurz gekommen bist. Vielleicht in der Ehe. Vielleicht hast du einen Mann, der immer im Vordergrund stehen muss. Da möchte jemand mit dir reden, dein Mann drängelt sich vor, hi und so, er ist einfach viel am Quatschen. Und du merkst über die Jahre, du kommst immer zu kurz. Oder du hast eine Frau, die ein lockeres Mundwerk hat und du möchtest eigentlich auch mal was sagen, aber die Frau drängelt sich immer vor und du merkst, hey, ich komme auf Dauer zu kurz. Oder mit deinen Geschwistern in der Kindheit früher, dass du merkst, hey, mein Bruder, der wird irgendwie immer bevorzugt von meinem Vater. Mein Bruder konnte besser Fußball spielen als ich, das war sehr, sehr ärgerlich. Mein Vater ist oft zu seinen Spielen gegangen und nicht zu meinen. Und ich habe gemerkt, hey, ich komme hier zu kurz. Und wenn das passiert, dass ich merke, ich komme zu kurz, was entsteht daraus? Neid, Missgunst, Hass. Das ist genau das, was mit Saul passiert ist. Er vergleicht sich mit David und sagt, ey, ich komme hier zu kurz. Wieso kriegt David die 10.000 Männer und ich nur 1.000? Und er wird neidisch. Und aus diesem Neid wird Missgunst und daraus wird Hass. Und der Hass ist so groß, dass er sagt, diesen David bringe ich um. Er ist Hass regiert. Also der Hass regiert in ihm. Er vernachlässigt seine eigenen Aufgaben, dass er sein Volk schützen muss gegen die Philister. Und er rennt nur noch David hinterher, getrieben von seinem Hass. Das passiert, wenn Menschen verbittert sind und nicht wissen, wo sie mit ihrer Verbitterung hingehen sollen. Da war ein Kain in der Bibel. Kain und Abel bringen beide Opfer dar, das erste Brüderpaar. Gott nimmt das Opfer Abels an und das von Kain nicht. Und Kain merkt ganz schnell, hey, ich bin hier zu kurz gekommen. Und er wird verbittert. Er senkt seinen Blick. Gott warnt ihn noch, aber der Hass in ihm ist größer. Er geht hin und er schlägt seinen einzigen Bruder. Wir sehen das mit Esau. Esau und Jakob, Zwillingsbrüder. Und Esau merkt, mein Bruder hat mich beschissen um das Erbe. Und er weiß, ich bin hier wirklich zu kurz gekommen, zu Recht. Und was passiert mit ihm? Er wird verbittert und sagt, wenn mein Vater stirbt, dann ist mein Bruder auch dran. Das passiert, wenn mit Verbitterung nicht richtig umgegangen wird. Und das waren die Ratgeber Davids.
Die sagen ihm, David, mach mit diesem Typen kurzen Prozess. Wir haben keinen Bock mehr, so nach dem Motto, hier von Höhle zu Höhle mit unseren 600 Männchen, dauernd auf der Flucht, bring ihn um und dann bist du König. Und das Geniale ist, die wissen ja, dass David so eine gute Beziehung zu Gott hat. Die packen Gott einfach noch mit rein. Die verpacken das auch noch fromm. Die sagen ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben. Also Jahwe persönlich. Ist doch ein super Tipp. Gott wird noch mit reingepackt, dass er sich auch fromm anhört. Das musst du jetzt machen, David. Wie reagiert David? Und David stand auf und ich denke, er hat mit sich gerungen. Haben die Männer recht? Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Er steht auf, wahrscheinlich auch teilweise geplagt von Verbitterung und Hass und jetzt auch noch der gute Ratschlag in Anführungsstrichen von seinen Männern. Und er geht zu Saul. Soll ich zustechen? Der schneidet nur was von seinem Mantel ab. Ein Stuhlgang hinterlässt löchrige Kleidung. Von dem Zipfel schneidet er heimlich etwas ab. Vers 6. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und es meldet sich sein Gewissen. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Also David lässt ihn ziehen. Er legt nicht Hand an ihn. David bleibt standhaft und erinnert sich an Gottes Wort, an seine Verheißung, an seine Zusage. Das ist der Gesalbte, der Meschiach, der Messias, des Herrn. Den hat Gott gesalbt. Und David weiß, du sollst nicht töten. Er erinnert sich an Gottes Wort, an seine Zusage und er bleibt standhaft. Warum kann er das? In dieser Situation, ich wäre nicht standhaft geblieben, ich hätte den Saul gekillt, ganz ehrlich. Da hätte ich nicht lang gefackelt. Ich bin der Pragmatiker. Und die Jungs haben noch gesagt, hier, im Auftrag des Herrn, gehst du da hin und machst ihn fertig. Ja klar, es muss doch von Gott sein. Das ist jetzt Gottes Wille für mein Leben. Und das ist auch noch bestätigt hier, die beste Situation. Und die Männer bestätigen das auch noch. Das kann doch einfach nur Gottes Wille sein. Und David sagt, nein, das ist nicht Gottes Wille. Und warum kann er standhaft bleiben? Weil er die Sache, und das ist ganz, ganz wichtig, er kann die Sache Gott abgeben. Weil er weiß, Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Und er und ich muss lernen zu warten. Ich muss nicht vorschnell hier irgendwas selber in meine Hand nehmen. Psalm 43. Wenn man will, kann man das so auslegen, dass David auch Psalm 43 geschrieben hat, der ja eng verbunden ist mit Psalm 42. Und Spurgeon sagt, dass Psalm 42 von David geschrieben hat und von David geschrieben worden ist und Psalm 43 dazugehört. Also kann man davon ausgehen, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann sehen wir, wie David sich, was er gleich tut, verhalten hat und wie er zu Gott schreit in Psalm 43, Vers 1. Verschaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Rette mich vor dem Mann, der betrügt und Unrecht übt. Was tut David in dieser Situation? Er erinnert sich an Gottes Wort, das ist der Gesalbte des Herrn, und er gibt die Sache Gott ab. Gott, bitte verschaffe mir Recht. Nimm du das in die Hand. Und dann in Vers 5. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Und das ist eine große Herausforderung. In der Situation, wo mir die meisten was anderes sagen, da zu warten, auf Gottes Zeitplan, das finde ich herausfordernd. Aber Gott hat oft seinen eigenen Zeitplan und er möchte nicht, dass wir vorschnell handeln, auch wenn uns Menschen was anderes sagen. Gott wird dafür sorgen, dass Saul irgendwann abtritt. dessen wird sich David bewusst. Und deswegen bleibt er standhaft, er gibt es Gott ab. Und das ist eine der größten Herausforderungen, dass wir unsere Anliegen Gott abgeben. Gott hat seinen Zeitplan. Und da muss ich ihm nicht irgendwie dazwischen fuschen. Und auch wenn die Situation so aussieht, als ob jetzt alles nach Gottes Willen liefe und dann manchmal Dummheiten in meinen Kopf kommen, was ich alles machen könnte, um Gott ein bisschen abzuhelfen, so wie Abraham das mit dem Ismael, also mit der Hagar gemacht hat, aber es war dumm. Er hat nicht gewartet. Und warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer wartet gerne? Ich warte nicht gerne. Deswegen, ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Nicht, weil ich Angst habe, was mir der Arzt erzählt, sondern du musst da rumsitzen im Wartezimmer und warten. Ja, wenn das zu lange dauert, gehe ich an die Rezeption und frage, hey, wie lange noch? Ja, die drei Leute vor mir, ja, und kam später als ich und ich sitze hier immer noch. Ja, sie kommen gleich dran. Wir warten heute nicht mehr gerne. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Wenn ihr Internet habt oder ein Smartphone, wenn da nicht schnell genug die Seite aufgeht, oh, hier in unserem erste Weltland, viel zu langsames Internet. Wir können heute nicht mehr warten. Aber es ist so wichtig, das wieder zu lernen. Warte auf Gott, harre auf Gott. Und David tut das. Vers 9, danach machte sich David auf, 1. Samuel 24, sind wir wieder, nicht, dass ihr durcheinander kommt. Danach machte sich David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Da sah Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat und man sagte mir, ich solle dich töten. Aber es ward mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wir springen aus Zeitgründen zu Vers 16. Da sagt er zu dem Saul, der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Also David vergibt dem Saul, was er getan hat. Er vergibt ihm. Und er gibt es Gott ab. Er akzeptiert Gottes Zeitplan und er sagt, ich gebe die Sache Gott ab. Der Herr sei Richter, er entscheide. David war im Recht. Er wurde verfolgt. Saul war im Unrecht. Und David vergibt ihm. Und das ist eine ganz, ganz starke Geste. Warum kann David dem Saul vergeben und die Sache Gott abgeben? Warum kann er das? David wusste, dass er selber aus der Vergebung lebt. David wusste, und er hat eine so gute Gottesbeziehung, dass er immer wieder gemerkt hat, dass er selbst schuldig wird an Gott, an dem Heiligen und an dem gerechten Gott. Das wissen wir aus Psalm 32, das wissen wir aus Psalm 51 und auch aus seinem Leben, dass er selber schuldig geworden ist an Gott. Und er wusste, hey, ich lebe aus der Gnade und der Vergebung jeden Tag. Und das kann ich auch, oder das soll ich auch weitergeben. Wie ist das mit mir? Kolosser 2, Vers 14 ist einer der genialsten Verse des Neuen Testaments. Da steht, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und diesen Schuldbrief, diese Anklageschrift, ich habe sie schon mal mitgebracht, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Diese Anklageschrift, die hat jeder von uns. Der Teufel, Staatsanwaltschaft Unterwelt, der klagt uns an vor Gott, das ist seine Aufgabe. Der geht hin und sagt, Samuel hat gesündigt, du kannst ihn nicht annehmen. Und dann sagt Gott, nein, ich kann ihn doch annehmen, denn Jesus Christus hat dafür bezahlt und ich habe seine Anklageschrift mit den ganzen Sünden, die hier drunter stehen, habe ich extra so klein geschrieben, dass ihr das nicht lesen könnt von da hinten, weil ich keinen Seelenstriptease hier betreiben möchte. Diese eine Seite reicht ja gar nicht aus. Und Gott nimmt diese Anklageschrift und sagt, hier, das wird ans Kreuz genagelt, Jesus Christus hat dafür bezahlt. Ich habe ihm alles vergeben. Die wichtigste Frage, die du dir stellen musst, ist deine Anklageschrift, hängt die am Kreuz? Ist die weiß? Meine ist weiß. Da steht nichts mehr drauf, weil Jesus dafür bezahlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Sind deine Sünden vergeben? Denn du wirst irgendwann vor Gott stehen und dann
fragt er dich nach deiner Anklageschrift und ich packe sie aus.
Und bei mir steht da nichts drauf, weil Jesus dafür bezahlt hat. Er hat vergeben, alles. Und bei David war das ganz genauso.
Er wusste, ich lebe aus der Vergebung und aus der Gnade. Und weil ich aus der Vergebung und aus der Gnade lebe, konnte er die Sache Gott abgeben und gesagt, Gott, du übernimmst das. Du wirst richten, aber hier vergebe ich meinem Feind.
Das ist Feindesliebe.
Feindesliebe, die in Römer 12, Vers 17 und folgende noch ausgeführt wird, die in den Sprüchen ausgeführt wird. Feindesliebe ist bei weitem nicht nur etwas für das Neue Testament, sondern auch, steht auch schon im Alten Testament. Aber um meinen Feind zu lieben, um diejenigen zu lieben, die mir wirklich an den Kragen wollen, wo ich wirklich zu kurz gekommen bin, wo ich wirklich nicht nur gefühlt zurückstehen muss, wo mich Leute fertig gemacht haben. Und ich weiß, dass hier Menschen sitzen, wo wirklich schlimme Dinge im Leben passiert sind. In den Ehen, in den Familien, durch ihre Eltern, in der Schule, am Arbeitsplatz, wo mich wirklich Leute fertig gemacht haben, dass ich sage, ich gebe dir das ab, Gott. Ich vergebe das, weil du mir vergeben hast. Wow. Und das kann man wirklich nur, wenn man Jesus Christus in seinem Leben hat. Und deswegen muss jeder wissen, ob ich Jesus habe oder nicht. Denn dann ist die Liebe, laut Römer 5, Vers 5, Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und das aktiviert die Vergebung. Das aktiviert zuerst einmal eine Entscheidung. So wie David sich entschieden hat, nein, ich vergebe ihm, ich tue das nicht. Und meine Lieben, die Entscheidung, die müssen wir treffen. Und wenn euch fällt, wenn euch schwerfällt, diese Entscheidung zu treffen, dann bittet Gott, dass er euch hilft, diese Entscheidung zu treffen. Auch wenn eure Gefühle euch was ganz anderes sagen. Die Gefühle, die sind meistens erst hier. Die Entscheidung muss ich vorher treffen. Und irgendwann, wenn Gott will, kommen die Gefühle auch hinterher. Und ich kann anfangen, die Person, die mir wirklich viele Dinge oder schlimme Dinge angetan hat, vor Gott zu bringen, für sie zu beten und sagen, hey, ich gebe Gott das ab. Er wird richten und er wird richten. Aber ich kann vergeben. Warum ist Vergebung so wichtig? Weil mir alles vergeben wurde und ich aus der Gnade lebe. Und Gott möchte, dass ich das, was ich erlebe, auch weitergebe, immer wieder. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebt euch gegenseitig, lesen wir im Neuen Testament immer wieder. Und genau das hat David gelebt. In Sprüche 4, Vers 23 steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man bewahrt, behüte dein Herz. Wenn du nicht willst, dass du mit dem Groll und mit der Verbitterung im Herzen rumläufst, dann vergib. Dann vergib. Gib das ab. Gib Gott das ab. Ich möchte das euch anhand einer Geschichte demonstrieren. Deswegen habe ich die Herrn- und Meistertüte mitgebracht mit den Kartoffeln hier und auch dem Messer. Da kam einmal ein Junge zu seinem Meister, das ist eine profane Geschichte. Man kann sie aber trotzdem mitnehmen, um was daraus zu lernen als Veranschaulichung. Ein Junge kam zu seinem Meister und er hat gesagt, hey, dauernd gibt es irgendwelche Leute, die mich fertig machen. Die mir ans Bein pinkeln wollen, mit denen ich nicht klarkomme. Der Meister hat gesagt, gut, okay. Ja, passiert jedem. Jetzt bitte ich dich, dass du dir ein paar Kartoffeln nimmst und dass du in jede dieser Kartoffel einen Namen reinschreibst von der Person, die dich fertig gemacht hat, die dich angepöbelt hat, die dich schlecht behandelt hat, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Ehe. Ja, und der Junge fängt an. Fallen da schnell einige Sachen ein. Einige Personen, er fängt an, die Namen da reinzuritzen. Ja, da war der Peter, mich fertig gemacht. So, schön P. So, rein damit in den Beutel. Dann die Susanne hat mich beleidigt. Nachbarin, immer schlecht gelaunt. Ich habe sie gegrüßt. Sie hat nicht zurückgegrüßt. Mein Chef hat mich fertig gemacht. Die Idee war eigentlich von mir, der Jürgen. Ich habe keine Gehaltserhöhung dafür bekommen. Wurde nur runtergemacht. Auch da rein. Jeder von uns kennt solche Leute. Jeder von uns kann einen ganzen Kartoffelsack damit voll machen. Und der Meister sagt, okay, in diesen Sack und lauf eine Woche damit rum.
Das ist ja leicht.
Und er läuft damit rum. Die angeritzten Kartoffeln fangen irgendwann an zu stinken. Und der Sack wird auch schwerer. Man muss den ganzen Tag mitschleppen. Unbequem. Wenn man einkaufen geht, man muss ja Sachen auch nach Hause bringen, aber der Sack ist, also die Tüte ist immer mit dabei. Und da kommt er nach einer Woche wieder zu seinem Meister. Und der Meister fragt ihn, hast du daraus was gelernt? Und er sagt, ja, ich denke schon. Damit ich mich nicht mit diesen ganzen Sachen rumplagen muss, hinterhertragen muss, möchte ich lernen zu vergeben. Denn wenn wir nachtragend sind, wer trägt die Last? Die Person, die mich fertig gemacht hat? Oder ich? Und soll ich mich, wollt ihr euch mit diesen Lasten rumplagen? Immer mitschleppen? Diesen ekligen, stinkenden Kartoffelsack? Deswegen sagt Gottes Wort, mehr als alles andere, was man bewahrt, behüte dein Herz. Was nehmen wir mit? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er konnte den Sachverhalt Gott abgeben, hat gesagt, Gott, du nimmst das in deine Hand. Er hat sich nicht schlecht beraten lassen von den Leuten, die gesagt haben, komm, mach hier kurz einen Prozess. Sondern er blieb standhaft, weil er Gottes Wort kannte, seine Verheißungen kannte. Er hat gewartet und er hat vergeben, weil er wusste, ich lebe aus der Gnade und aus der Vergebung. Und er hat gesagt, ich will mich nicht damit rumplagen mit diesem Sack. Und deswegen vergebe ich dir, meinem lieben Schwiegervater. Und auch wenn es danach genauso weiterging, er hat auch danach nochmal vergeben und dem Saul sein Leben verziehen. Er hat gesagt, das möchte ich mir beibehalten. Ich werde vergeben. Was nimmst du dir vor? Du kannst ja heute eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, nee, ich schleppe gerne solche Säcke rum von Herrn und Meister. Oder, wenn mir Dinge passieren, ich vergebe. Die Entscheidung sollte man vorher treffen. Das macht unser Leben aus. Wir leben aus Vergebung. Ich möchte vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bete. Heiliger Vater, danke für dein Wort. Danke für David, der uns hier zum großen Vorbild wird. Der nicht zugestochen hat, obwohl er schlecht beraten war, sondern standhaft blieb, weil er dein Wort kannte, deine Verheißungen kannte und vor allem wusste, dass du deinen eigenen Zeitplan hast und den hat er akzeptiert. Er wusste, dass du der Richter bist und dass er dir die Sachen abgeben kann und du siehst, wie schwer uns das fällt, Dinge dir abzugeben und zu warten, auf dein Eingreifen zu warten. Vor allem hat er vergeben. Und du weißt, wo hier Leute sitzen, wer sich mit Dingen rumplagt, wer so einen Kartoffelsack mit dabei hat. Und dann möchte ich dich bitten dafür, dass du hilfst zu vergeben. Mach uns bewusst, dass wir aus deiner Vergebung und aus deiner Gnade jeden Tag neu leben. Und dann möchten wir dich bitten dafür, dass du diese Gnade und diese Vergebungsbereitschaft in uns hineinlegst, durch deine Liebe, die in uns ist, dass die herauskommt und dass wir die Entscheidung treffen, zu vergeben. Was passiert ist und was auch noch passieren wird. Sei uns gnädig. Amen.